die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Johann Wolfgang Goethe, Die italienische Reise, Venedig. So stand es denn im Buche des Schicksals auf meinem Blatte geschrieben, dass ich 1786, den 28. September, abends, nach unserer Uhr um 5, Venedig zum ersten Mal aus der Brenta in die Lagunen einfahrend erblicken und bald darauf diese wunderbare Inselstadt, diese Biberrepublik, betreten und besuchen sollte. So ist dann auch, Gott sei Dank, Venedig mir kein bloßes Wort mehr, kein hohler Name, der mich so oft, mich den Todfeind und Wortschellen, geängstigt hat. Als die erste Gondel an das Schiff anfuhr, es geschieht um die Passagiere, welche Eile haben, geschwind und nach Venedig zu bringen, erinnerte ich mich eines früheren Kinderspielzeugs, an das ich vielleicht seit 20 Jahren nicht mehr gedacht hatte. Mein Vater besaß ein schönes mitgebrachtes Gondelmodell. Er hielt es sehr wert und mir ward es hoch angerechnet, wenn ich einmal damit spielen durfte. Die ersten Schnäbel von blankem Eisenblech, die schwarzen Gondelkäfige, alles grüßte mich wie eine alte Bekanntschaft. Ich genoss einen langen, entbehrten, freundlichen Jugendeindruck. Ich bin gut logiert in der Königin von England, nicht weit vom Markusplatz, und dies ist der größte Vorzug des Quartiers. Meine Fenster gehen auf einen schmalen Kanal zwischen hohen Häusern, gleich unter mir eine bogige Brücke, gegenüber ein schmales, belebtes Gässchen. So wohne ich und so werde ich eine Zeit lang bleiben, bis mein Paket für Deutschland fertig ist und dass ich mich im Bilde dieser Stadt satt gesehen habe. Die Einsamkeit, nach der ich oft so sehnsuchtsvoll geseufzt, kann ich nun recht genießen. Denn nirgends fühlt man sich einsamer als im Gewimmel, wo man sich allem ganz unbekannt durchdrängt. In Venedig kennt mich vielleicht nur ein Mensch, und der wird mir nicht gleich begegnen. Wie es mir von Padua hierher ergangen, nur mit wenigen Worten. Die Fahrt auf der Brenta mit dem öffentlichen Schiffe, in gesitteter Gesellschaft, da die Italiener sich voreinander in Acht nehmen, ist anständig und angenehm. Die Ufer sind mit Gärten und Lusthäusern geschmückt, kleine Ortschaften treten bis ans Wasser, teilweise geht die belebte Landstraße daran hin. Da man schleusenweis den Fluss hinabsteigt, gibt es öfters einen kleinen Aufhalt, den man benutzen kann, sich auf dem Lande umzusehen und die reichlich angebotenen Früchte zu genießen. Nun steigt man wieder ein und bewegt sich durch eine bewegte Welt voll Fruchtbarkeit und Leben. Zu so viel abwechselnden Bildern und Gestalten gesellte sich noch eine Erscheinung, die, obgleich aus Deutschland abstammend, doch hier ganz eigentlich an ihrem Platze war. Zwei Pilger nämlich, die ersten, die ich in der Nähe sah. Sie haben das Recht, mit dieser öffentlichen Gelegenheit umsonst weitergebracht zu werden, allein weil die übrige Gesellschaft ihre Nähe scheut. So sitzen sie nicht mit in den bedeckten Räumen, sondern hinten bei dem Steuermann. Als eine in der gegenwärtigen Zeit seltene Erscheinung wurden sie angestaunt und, weil früher unter dieser Hülle manch Gesindel umhertrieb, wenig geachtet. Als ich vernahm, dass es Deutsche seien, keinen anderen Sprache mächtig, gesellte ich mich zu ihnen und vernahm, dass sie aus dem Paderbornischen herstammten. Beides waren Männer, schon über 50, von dunkler, aber gutmütiger Physiognomie. Sie hatten vor allem das Grab der heiligen drei Könige zu Köln besucht, waren sodann durch Deutschland gezogen und nun auf dem Wege zusammen bis Rom und sodann ins obere Italien zurückzugehen, da dann der eine wieder nach Westfalen zu wandern, der andere aber nach dem heiligen Jakob zu Compostella zu verehren, gedachte. Ihre Kleidung war die bekannte, doch sahen sie aufgeschürzt viel besser aus, als wir sie in langen Tafelkleidern auf unseren Reduten vorzustellen pflegten. Der große Kragen, der runde Hut, der Stab und die Muschel als das unschuldigste Trinkgeschirr. Alles hatte seine Bedeutung, seinen unmittelbaren Nutzen. Die Blechkapsel enthielt ihre Pässe, Das Merkwürdigste aber waren ihre kleinen rotsaffianenen Brieftaschen. In diesen befand sich alles kleine Gerät, was nur irgendeinem einfachen Bedürfnis abzuhelfen geeignet sein mochte. Sie hatten dieselben hervorgezogen, indem sie an ihren Kleidern etwas zu flicken fanden. Der Steuermann, höchst zufrieden, dass er einen Dolmetscher fand, ließ mich verschiedene Fragen an sie tun. Dadurch vernahm ich manches von ihren Ansichten, besonders aber von ihrer Reise. Sie beklagten sich bitterlich über ihre Glaubensgenossen, ja, Weltpriester und Klostergeistliche. Die Frömmigkeit, sagten sie, müsse eine sehr seltene Sache sein, weil man an die ihrigen nirgends glauben wolle. Sondern sie fast durchaus, ob sie gleich die ihren vorgeschriebenen geistlichen Marschroute und die bischöflichen Pässe vorgezeigt in katholischen Landen wie Landstreicher behandle. Sie erzählten dagegen mit Rührung, wie gut sie von den Protestanten aufgenommen worden, besonders von einem Landgeistlichen in Schwaben. Vorzüglich aber von seiner Frau, welche den einigermaßen widerstrebenden Mann dahin vermocht, dass sie ihn reichlich Erquickung zuteilen dürfen, welche ihn sehr notgetan. Ja, beim Abschied habe sie ihnen einen Konventionstaler geschenkt, der ihnen sehr zustatten gekommen, sobald sie das katholische Gebiet wieder betreten. Hierauf sagte der eine mit aller Erhebung, deren er fähig war: Wir schließen diese Frau aber auch täglich in unser Gebet ein und bitten Gott, dass er ihre Augen öffne, wie er ihr Herz für uns geöffnet hat, dass er sie, wenn auch spät, aufnehme in den Schoß der allein selig machenden Kirche. Und so hoffen wir gewiss, ihr dereinst im Paradies zu begegnen. Von diesem allen erklärte ich, was nötig und nützlich war, auf der kleinen Steige sitzend, die auf das Verdeck führt, den Steuermann und einigen anderen Personen, die sich aus der Kajüte in den engen Raum gedrängt hatten. Den Pilgern wurden einige ärmliche Erquickungen gereicht, denn der Italiener liebt nicht zu geben. Sie zogen hierauf kleine, geweihte Zettel hervor, worauf zu sehen das Bild der heiligen drei Könige, nebst lateinischen Gebeten, zur Verehrung. Die guten Menschen baten mich, die kleine Gesellschaft damit zu beschenken und ihr den hohen Wert dieser Blätter begreiflich zu machen. Dieses gelang mir auch ganz gut, denn als die beiden Männer sehr verlegen schienen, wie sie in dem großen Venedig das zur Aufnahme der Pilger bestimmte Kloster ausfinden sollten, so verspross der gerührte Steuermann, wenn sie landeten, wollte er einem Burschen sogleich einen Dreier geben, damit er sie zu jenem entfernt gelegenen Ort geleite. Sie würden zwar, setzte er vertraulich hinzu, sie würden dort wenig Trost finden, die Anstalt sehr groß angelegt, und ich weiß nicht, wie viele Pilger zu fassen, sei gegenwärtig ziemlich zusammengegangen, und die Einkünfte würden eben anders verwendet. So unterhalten waren wir die schöne Brenta heruntergekommen, manchen herrlichen Garten, manchen herrlichen Palast hinter uns lassend, wohlhabende, belebte Ortschaften an der Küste mit flüchtigem Blick beschauend. Als wir nun in die Lagune einfuhren, umschwärmten mehrere Gondeln sogleich das Schiff. Ein Lombard, in Venedig wohl bekannt, forderte mich auf, ihm Gesellschaft zu leisten, damit wir geschwinder drinne wären und der Dogenqual entgingen. Einige, die uns abhalten wollten, wusste er mit einem mäßigen Trinkgeld zu beseitigen, und so schwammen wir bei einem heiteren Sonnenuntergang schnell unserem Ziel entgegen. Von Venedig ist schon viel erzählt und gedruckt, dass ich mit Beschreibung nicht umständlich sein will. Ich sage nur, wie es mir entgegenkommt. Was sich mir aber von allem anderen aufdringt, ist abermals das Volk, eine große Masse, ein notwendiges, unwillkürliches Dasein. Dieses Geschlecht hat sich nicht zum Spaß auf die Inseln geflüchtet. Es war keine Willkür, welche die Folgenden trieb, sich mit ihnen zu vereinigen. Die Not lehrte sie, ihre Sicherheit in der unvorteilhaftesten Lage suchen, die ihnen nachher ja vorteilhaft ward und sie klug machte, als noch bis ganz nördliche Welt im Düstern gefangen lag. Heute habe ich abermals meinen Begriff von Venedig erweitert, indem ich mir den Plan verschaffte. Als ich ihn einigermaßen studiert, bestieg ich den Markusturm, wo sich dem Auge ein einziges Schauspiel darstellt. Es war um Mittag und heller Sonnenschein, dass ich ohne Perspektiv Nähen und Fern genau erkennen konnte. Die Flut bedeckte die Lagunen und als ich den Blick nach dem sogenannten Lido wandte, es ist ein schmaler Erdstreif, der die Lagunen schließt, sah ich zum ersten Mal das Meer und einige Segel darauf. In den Lagunen selbst liegen Galeeren und Fregatten, die zum Ritter Emmo stoßen sollten, der den Algeriern den Krieg macht, die aber wegen ungünstiger Winde liegen bleiben. Die paduanischen und vizentinischen Berge und das Tiroler Gebirge schließen zwischen Abend und Mitternacht das Bild ganz trefflich schön. Den Plan in der Hand suchte ich mich durch die wunderlichsten Irrgänge bis zur Kirche der Medicanti zu finden. Hier ist das Konservatorium, welches gegenwärtig den meisten Beifall hat. Die Frauenzimmer führten ein Oratorium hinter dem Gitter auf. Die Kirche war voll Zuhörer, die Musik sehr schön und herrliche Stimmen. Ein Alt sang dem König Saul, die Hauptperson des Gedichtes. Von einer solchen Stimme hatte ich gar keinen Begriff. Einige Stellen der Musik waren unendlich schön. Der Text vollkommen singbar, so italienisch-latein, dass man an manchen Stellen lachen muss. Die Musik aber findet hier ein weites Feld. Es wäre ein trefflicher Genuss gewesen, wenn nicht der vermaledeite Kapellmeister den Takt mit einer Rolle Noten wider das Gitter und so unverschämt gekloppt hätte, als habe er mit Schuljung zu tun, die er eben unterrichte. Und die Mädchen hatten das Stück oft wiederholt. Sein Klatschen war ganz unnötig und zerstörte allen Eindruck. Nicht anders, als wenn einer, um uns eine schöne Statue begreiflich zu machen, ihr Scharlachläppchen auf die Gelenke klebte. Der fremde Schall hebt alle Harmonie auf. Das ist nun ein Musiker und er hört es nicht. Oder er will vielmehr, dass man seine Gegenwart durch eine Unschicklichkeit vernehmen soll, da es besser wäre, er ließe seinen Wert an der Vollkommenheit der Ausführung erraten. Ich weiß, die Franzosen haben es an der Art, den Italienern hätte ich es nicht zugetraut und das Publikum scheint daran gewöhnt. Es ist nicht das einzige Mal, dass es sich einbilden lässt. Das gerade gehöre zum Genuss, was den Genuss verdirbt.